Profil Podcasts.
Da zeigt sich auch ganz stark, dass es eben nicht ausreicht, Personen nur auf einem Bildschirm zu sehen, sondern dass kleine und auch große Gesten der Berührung ganz, ganz wichtig sind fürs psychosoziale Wohlbefinden. Und wenn das wegfällt, beginnen Leute sich wirklich auch auf eine ganz tiefe Art einsam zu fühlen.
Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Die Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller, die an der Wiener Sigmund-Freud-Universität lehrt, spricht mit Angelika Hager über die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche, den starken Rückzug der Menschen ins Private, die Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, die Zunahme psychischer Gewalt während der Krise und welche Altersgruppe am häufigsten unter Einsamkeit leidet.
Herzlichen Dank, Frau Rothmüller, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie leiten eine große Studie zum Thema, wie sich die Psyche durch die Pandemie verändert hat, wie sich Freundschaften, soziales Miteinander verändert hat. Sie sind jetzt mittlerweile im zweiten Durchgang. Ihre erste große Studie haben Sie ja im Mai des Jahres veröffentlicht, nach 2 Monaten Lockdown. Was sind denn, kann man so ablesen schon, Unterschiede zwischen der Phase 1 und der Phase 2?
Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass sich die Stimmung in der Gesellschaft sehr stark verändert hat. Das sieht man besonders daran, dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass eine solidarische Stimmung in der Bevölkerung herrscht. Das war im ersten Lockdown doch sehr anders. Also wenn man daran denkt, dass da auch diese Balkonkonzerte stattgefunden haben, Klatschen um 18 Uhr, aber auch Nachbarschaftshilfe sehr stark gemacht worden ist, kann man sehen, dass das ja einfach sehr stark auch zurückgegangen ist.
Das heißt, die Leute sind sozusagen zermürbt und ein bisschen frustriert. Ihnen ist die Energie ausgegangen. Das heißt, sie haben jetzt nicht mehr diesen Abenteuerlustcharakter, der vielleicht die erste Phase der ersten Lockdowns geprägt hat.
Also ich denke, dass der erste Lockdown viele Menschen auch sehr stark aktiviert hat, auch ganz eben aktiv nach Bewältigungsstrategien zu suchen. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr ist natürlich, kann man so ein hohes Aktivitätsniveau auch gar nicht aufrechterhalten. Das heißt, was man sehen kann, ist, dass irgendwie halt ein starker Rückzug ins Private stattgefunden hat, was auch damit zu tun hat, dass manche Menschen einfach auch mit den Solidaritätserwartungen, auch den Unterstützungsleistungen zunehmend überfordert sind. Also gerade wenn man an Familien denkt oder an Frauen denkt, ist auch nachvollziehbar, warum die ihre Unterstützungsleistungen zunehmend auch zurückfahren, weil das natürlich auf Dauer auch gar nicht auf so einem hohen Niveau aufrechterhaltbar ist.
Es gibt ja auch einige andere Studien, die eigentlich bestätigen, was wir schon bei unserem Gespräch nach der ersten Phase festgestellt haben, dass die Frauen eigentlich die großen Leidtragenden dieser Pandemie sind, die sich teilweise in einer Dreifachbelastung manifestiert, Beruf, Haushalt und Kinder, und dass es auch zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen im Zuge dieses Extremzustands gekommen ist. Konnten Sie das mittlerweile genauso beobachten? Hat sich das noch vertieft?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen wollen, dass so eine Retraditionalisierung ganz stark auch stattgefunden hat. Und das hat damit zu tun, dass Frauen traditionell eben sehr sich zuständig fühlen, aber auch zuständig gemacht werden für Care-Arbeit. Das heißt, für alle Tätigkeiten.
Also jetzt nicht mit dem Besen, sondern sozusagen Fürsorge.
Nein, in einem weiten Sinn fürsorglich sein, empathisch sein, auch sich um psychosoziale Belastungen zu kümmern, auch zu antizipieren und genau da auch Unterstützungen zu leisten. Und was ich beobachten konnte, ist, dass diese Unterstützungen nicht nur im privaten Bereich geleistet worden sind, in der Familie oder im Freundeskreis, sondern eben sehr, sehr stark auch im beruflichen Kontext. Das finde ich schon auch beachtlich. Also man weiß das schon auch aus der Forschung, aber in welchem Ausmaß das in der Pandemie auch stattgefunden hat, ich glaube, das ist soweit nicht bekannt. Ja? Also wirklich, wie häufig Frauen auch Ansprechpartnerinnen sind für psychische Belastungen, psychosoziale Belastungen von Kolleginnen, von Vorgesetzten, aber auch von Auftraggeberinnen, von Klientinnen und so weiter. Und das führt dazu, dass Frauen auch im Pandemieverlauf beklagen, dass sie eigentlich mehr Stress in der Arbeit haben. Also rund ein Drittel der Frauen klagt über mehr Stress damals, als noch im Frühjahr, und ist einfach sehr belastet von diesen neuen Unterstützungserwartungen im beruflichen Umfeld auch.
Wie schaut's mit den Männern aus? Kann man da sozusagen auch etwas ablesen? Haben sich die quasi in dieser neuen Retraditionalisierung gemütlich gemacht?
Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Männer sehen sich in allen diesen Bereichen, also sowohl was Freundschaften betrifft, aber auch Familie, Beruf und ehrenamtliche Tätigkeiten, einfach insgesamt viel seltener überhaupt gefordert als Frauen. Und es wundert dann auch nicht, dass Frauen sich ganz stark überfordert fühlen, vor allem weil sie in allen diesen Bereichen eigentlich die größere Last auch tragen oder sich auch stärker engagieren und auch angesprochen werden. Genau, Frauen fehlt einfach ganz stark die Zeit zur Erholung.
Ja, jetzt hat diese große Krise, diese Pandemie manche weicher fallen lassen. Es gibt natürlich auch Pandemiegewinner, aber ein Großteil wird natürlich sehr lang auch an den wirtschaftlichen Folgen dieser Lockdowns zu tun haben. Wie hat sich denn der Umgang mit diesen Existenzängsten manifestiert? Wie konnte das sozusagen auch individuell abgefedert werden? Oder sind da auch große psychische Probleme im Heranwachsen, von deren Dimension wir eigentlich jetzt noch gar keine Ahnung haben?
Also das ist sehr interessant, weil gerade was die Ungleichheiten betrifft, kann man sehen, dass fast 90% meiner Befragten damit rechnen, dass sich Ungleichheiten vergrößern werden durch die Pandemie in der Gesellschaft und sich auch wirklich große Sorgen machen, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen vergessen werden. Es haben ja auch einfach viele Menschen ihren den Job verloren und ein Arbeitsplatzverlust ist tatsächlich ein Belastungsfaktor, auch ein psychischer Belastungsfaktor. Da steigen Konflikte auch im Haushalt, in Partnerschaften und natürlich die Trostlosigkeit, sozusagen das Empfinden, das ist natürlich groß bei einem Jobverlust. Ja. Mhm.
Wie sieht's denn mit Ihren Beobachtungen, was häusliche Gewalt betrifft, aus? Da gab es ja anfangs der ersten Lockdowns manchmal fast ein bisschen reißerische Zeitungsartikel, dass die häusliche Gewalt um einiges zunimmt und dass viel mehr Hilferufe an die Polizei getan werden. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen konnten?
Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass meine Befragung keine repräsentative Stichprobe ist. Deswegen möchte ich eigentlich keine Aussage darüber machen, ob das gestiegen ist oder nicht. Das kann ich aufgrund meiner Daten nicht sagen. Ich kann aber schon sehen, dass körperliche Gewalt wirklich nur in einem sehr geringen Ausmaß in der Bevölkerung passiert. So schlimm das auch ist, es betrifft nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Was aber sehr, sehr viel häufiger vorkommt, also in meiner Studie bei rund 10% meiner Befragten, ist psychische Gewalt. Unter psychischer Gewalt versteht man sowas wie jemanden zu kontrollieren, nachhaltig immer zu entwerten, abzuwerten, aber auch so ein Kalt-Warm-Spiel.
Klassische toxische Beziehungsmuster.
Toxische Beziehungen, genau. Ganz schwierig, sehr, sehr, wirklich sehr psychisch auch belastend und zerstörerisch, hat wirklich schwere Konsequenzen, also wird teilweise auch eher bagatellisiert. Das betrifft sehr, sehr viele Leute und in Paarbeziehungen, aber durchaus auch in WGs, in Freundschaften, in Familien.
Gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede?
Nein, interessanterweise habe ich das bei meiner Befragung nicht feststellen können. Also
vielleicht können wir nur kurz einfügen, dass Sie erzählen, wie viele Menschen Sie bei der Phase 1 befragt haben, was da das Durchschnittsalter ist und wie sich das jetzt bei der Phase 2 gestaltet.
Also bei der ersten Befragung haben über 8.100 Personen aus Deutschland und Österreich teilgenommen. Jetzt bei der zweiten waren es über 3.000. Davon hat ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte den Fragebogen auch vollständig ausgefüllt. Also da liegen sozusagen über alle Variablen noch Daten.
Sind Online-Befragungen.
Es war eine Online-Befragung. Und was jetzt die soziodemografischen Merkmale betrifft, meines Samples, sehe ich eigentlich kaum Unterschiede. Also das Durchschnittsalter ist so 36 Jahre. Es streut so die mittlere Hälfte zwischen 25 und 42. Das heißt, ein Viertel meiner Befragten ist jünger als 26 und ein Viertel ist sozusagen älter bis, ich glaube, die älteste Person war 88 Jahre. Es haben etwas mehr Frauen als Männer teilgenommen. Das ist, warum auch immer, so bei Online-Befragungen.
Das ist oft so, ja. Frauen kaufen auch mehr Bücher und gehen auch öfter ins Theater.
Und auch das Bildungsniveau war etwas höher, als das in der Bevölkerung ist, aber auch das ist leider bei Online-Befragungen sehr häufig der Fall. In dem Sinn ist es dann auch nicht repräsentativ, ja.
Was mir aufgefallen ist bei Ihrer ersten Studie und was eigentlich sehr markant und signifikant war, dass unter den ganz jungen Befragten 68% sich sehr einsam und isoliert gefühlt haben, während älteren Menschen sich mit diesem Zustand eher zurechtgefunden haben, was eigentlich den gängigen Klischees widerspricht, dass die alten Menschen eigentlich der Vereinsamung oft preisgegeben sind. Was haben Sie jetzt beobachtet bei den Jungen? Warum sind die sozusagen offensichtlich besonders gefährdet, was ihre Einsamkeits- und Angstzustände betrifft?
Ja, also das leider diese hohe psychosoziale Belastung ist leider auch in meiner zweiten Befragung sehr deutlich sichtbar geworden. Ich denke, dass das auch mit den sozialen Beziehungen von jungen Erwachsenen und auch Jugendlichen zu tun hat. Die sind einfach im Gegensatz zu älteren Personen viel instabiler. Das heißt, wenn Jugendliche längere Zeit ihre Freundinnen nicht treffen können oder einen Partner, eine Partnerin, haben die wirklich einfach sehr große Ängste, dass ihre Beziehungen auseinanderbrechen. Und man muss dazu sagen, das sind keine irrationalen Ängste, sondern das ist auch was, was die erleben. Ja, also ich habe in meiner zweiten Befragung gefragt, ob sich der Beziehungsstatus von meinen Befragten verändert hat im letzten halben Jahr seit dem ersten Lockdown. Und das war bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen sehr, sehr häufig der Fall. Bei älteren Befragten, also mit steigendem Alter, sind Beziehungen einfach sehr, sehr viel stabiler. Das betrifft Freundschaften, natürlich auch Partnerschaften, auch familiäre Beziehungen. Bei jungen Erwachsenen ist das einfach kaum der Fall, wenn die zum Beispiel, weil Eltern sehr große Ansteckungsängste haben oder zu einer Risikogruppe gehören, über sehr viele Wochen oder vielleicht auch Monate nicht regelmäßig Kontakt zu wichtigen Vertrauenspersonen halten können, ist es wirklich sehr schwierig, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Gerade auch für Jugendliche, obwohl man annimmt, dass die so technikaffin sind und sich dann digital austauschen. Aber das, was die jungen Befragten in meiner Studie geschildert haben, ist, dass sie keine Emotionen kommunizieren können digital. Sie können Streitereien mit einem Partner, einer Partnerin zum Beispiel, irgendwie überhaupt nicht online schlichten und da sind auch Beziehungen in die Brüche gegangen.
Zeigt das auch ein bisschen die Grenzen der Digitalisierung, diese Phase des Shutdowns, dass man doch sagt, also wir haben zwar alles ausgeschöpft, wir können die Konferenzen halten, wir müssen nicht mehr vor Ort wohin reisen, weil sich das alles jetzt mit Zoom und so weiter erledigen lässt, aber zeigt auch, dass sozusagen, dass wir jetzt hier gemeinsam sitzen und einander anschauen können, während wir miteinander reden, zeigt das auch, dass das ein bisschen sozusagen eine Dead-End-Phase hat, weil selbst die Jungen, die ja damit sozialisiert wurden, offensichtlich darunter auch schon zu leiden beginnen.
Ich denke auch, dass das überzogene Erwartungen sind, wie gut man Kommunikation digital leben kann, die halt jetzt auf einen realistischen Boden gestellt werden müssen. Oder ja, natürlich kann man einen Teil der Kommunikation digital vermittelt leben, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen in meiner Befragung, die schildern, dass sie zum Beispiel einen ganz massiven Hauthunger entwickelt haben, also auf Englisch würde man sagen.
Haptisch unterzuckert, ja.
Genau, Skinhanger ja. Oder so ein Gefühl des Berührungsentzugs haben, ja, und das führt wirklich zu einem ganz starken, eben wie ein Hunger, ein Verlangen, berührt zu werden, mit jemand zu kuscheln, jemand zu umarmen oder so, auch gar nicht so sexuell. Und ich glaube, da zeigt sich auch ganz stark, dass es eben nicht ausreicht, Personen nur auf einem Bildschirm zu sehen, sondern dass kleine und auch große Gesten der Berührung ganz, ganz wichtig sind fürs psychosoziale Wohlbefinden. Und wenn das wegfällt, beginnen Leute sich wirklich auch auf eine ganz tiefe Art einsam zu fühlen. Und naja, dadurch, dass jetzt gerade der dritte Lockdown ist, dass ja jetzt schon alles sehr, sehr lange andauert eigentlich. Also ich denke, da kann man sehen, dass wirklich massiv sich auch psychische Belastung aufbaut.
Haben Sie das Gefühl, dass dieses Land mit seinem Gesundheitssystem für diese Art von Belastungen vorbereitet ist?
Also ich bin keine Medizinsoziologin, auf medizinischer Seite kann ich es jetzt nicht beantworten. Ich fand zum Beispiel beachtlich, dass die Stadt Wien doch sehr schnell so eine Corona-Sorgen-Hotline eingerichtet hat. Aber es ist auch klar, dass gerade was die Veränderungen sozialer Beziehungen betrifft, da auch wenig Wissen gibt, denke ich. Ich versuche das eben mit meiner Forschung so ein bisschen nachzuliefern, auch mit der Intention natürlich, dass ich Berufsgruppen, die mit Menschen arbeiten, eben Beraterinnen zum Beispiel oder Therapeutinnen, auch so ein bisschen darauf einstellen können, was das für soziale Konsequenzen hat. Ich glaube, über psychische Belastungen weiß die Psychologie einfach sehr, sehr viel. Aber gerade was die Veränderung von eben Freundschaften, von unterschiedlichen Beziehungsformen betrifft, da besteht auf jeden Fall auch noch Forschungsbedarf.
Gehen wir, Sie haben vorher die Sexualität erwähnt, was kann man denn für Beobachtungen machen, sowohl bei der ersten Phase als möglicherweise jetzt auch? Ist eine Lustlosigkeit eingetreten? Ist man sozusagen so zermürbt, dass auch die Libido massiv darunter gelitten hat? Oder was konnten Sie da feststellen?
Ja, also Sexualität ist ein ganz interessantes Thema in Stresssituationen, weil für sehr, sehr viele Menschen führt eben Stress dazu, dass das sexuelle Begehren irgendwie sich verringert, teilweise auch massiv verringert. Aber es gibt schon Menschen, für die Stresssituationen auch eher sozusagen
animierend sind.
Ja, irgendwie animierend sind, die auch Sexualität teilweise oder auch häufig dazu verwenden, um sich von der Pandemie abzulenken. Das hat damit zu tun,
Eskapismus einfach.
Ja, so ein bisschen, genau. Also dass über so eine körperliche Erfahrung auch negative Gefühle dann zum Beispiel besser reguliert werden können oder so. Genau, aber das ist eher eine kleinere Gruppe. Also für die meisten Menschen hat die Pandemie entweder nichts an ihrem sexuellen Begehren verändert oder es hat eher zu einer Reduktion geführt und gerade auch im zweiten Lockdown häufiger wirklich auch zu einem Rückgang von sexuellen Begehren. Und es ist natürlich gerade bei stabilen Partnerschaften muss man sehen, dass die natürlich, wenn die Nähe so intensiv wird, dann erleben das zwar auf einer emotionalen Ebene oft viele Paare als ganz, ganz toll, weil sie ihre Beziehung vertiefen. Aber auf sexueller Ebene ist natürlich die Spannung und Aufregung mit diesem ständigen Zusammensein möglicherweise dann eher sehr gering.
Wir sind in einem Land, das von einer großen Ein-Personen-Haushaltzahl dominiert ist, weit über 1 Million, wobei jetzt das nicht nur alte Menschen sind, sondern auch sehr viele junge. Wie hat sich denn das für die Einsamkeit und das Isoliertsein für Single-Personen ausgewirkt, beziehungsweise kann man da auch schwerwiegende Unterschiede in den Altersgruppen feststellen?
Also nach Altersgruppen habe ich da jetzt keine so großen Unterschiede feststellen können, aber mir wäre es wichtig, hier auch zu differenzieren, weil Single ist nicht gleich Single. Ja, es gibt alleinstehende Menschen, die gerne und gut allein sind, die möglicherweise gute, viele Kontakte zu Freundinnen haben, die aber keine Beziehung, keine romantische Beziehung führen. Es gibt Menschen, die wahnsinnig, also der größere Teil der alleinstehenden Menschen hat wahnsinnig unter allen drei Lockdowns gelitten, auch die Zeit dazwischen, weil natürlich die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, so gut wie nicht gegeben ist oder nur mit Schuldgefühlen. Also sehr viele Menschen sind da auch unter Rechtfertigungsdruck geraten, vor sich selbst, aber auch gegenüber Freunden, Bekannten zum Beispiel, wenn sie jetzt weiterhin gedatet haben, wie vielleicht vor der Pandemie, was eh die wenigsten gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Genau, für Alleinstehende ist die Belastung auf jeden Fall schon sehr hoch und das hat schon noch damit zu tun, dass irgendwie das Bild sozusagen davon, wie Menschen ihr Leben leben, sehr stark auf so eine traditionelle, Sie haben eh angesprochen, Retraditionalisierung vor, traditionelle Paarbeziehung ausgerichtet ist.
Eine Berufskollegin von Ihnen, die israelische Soziologin Eva Illus, sagt, dass die Freundschaft eine viel und zu unterschätzte Beziehungssache in unserer Gesellschaft ist, dass die Freundschaft immer als gering geschätzt wird, so quasi die kleine Schwester von dem großen, romantischen, alles dominierenden Zweisamkeitsmodell, das wir halt auch durch diverse Hollywood-Filme oder auch Serien wie Bridgerton jetzt zuletzt auf Netflix kennengelernt haben. Ist die Freundschaft stiefmütterlich behandelt in unserem Gesellschaftskonzept, in der Wertung?
Ja, das ist schade, dass das so stiefmütterlich behandelt wird, das denke ich schon, weil ganz viele Menschen ja Freundschaften viel länger führen, teilweise ein ganzes Leben lang zu bestimmten Personen aufrechterhalten als Partnerschaften.
Wie hat sich denn sozusagen die Pandemie auf Freundschaft ausgewirkt? Also ich sage jetzt mal von meinem Teil, ich habe das Gefühl, dass ich als lang bestehende Freundschaften wieder reanimiert habe, dass ich zu einer Kommunikationstechnik, die ich eigentlich sonst vernachlässige, das Telefon, weil man sehr, sehr viel ja indirekt kommuniziert und da bin ich ein bisschen bisschen davon weg, weil es einfach auch schön war, eine menschliche Stimme zu hören und nicht nur in einer WhatsApp-Gruppe irgendwas hineinzuschreiben. Mhm. Und dass ich also auch in diesem als allein lebende Frau auch wertgeschätzt habe, dieses unglaubliche Netzwerk an Freunden, das man sich über die Jahre geschaffen hat, da, wo man sich auch gegenseitig Trost gespendet hat und sich aneinander wieder aufgerichtet hat. Sind Frauen die besseren Freunde als Männer? Also haben Frauen bessere Kulturtechniken, um Freundschaften aufrechtzuerhalten? Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass das so ist.
Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen Freundschaften leben, teilweise unterschiedlich ist, ja, und auch von der Pandemie unterschiedlich beeinflusst werden, weil zum Beispiel Freundschaftsbeziehungen, die ganz stark darauf basieren, dass man gemeinsam Freizeitaktivitäten macht, ins Kino geht, Sport treibt oder so, das war einfach sehr, sehr schwierig möglich jetzt in der Pandemie. Und in meiner zweiten Befragung hat sich auch herausgestellt, dass jede fünfte Person, zumindest eine Person, manchmal auch mehrere, wirklich wichtige Vertrauenspersonen verloren hat in der Pandemie, den Kontakt verloren hat. Und das kann verschiedene Gründe haben. Teilweise hat es mit Freizeitverhalten zu tun. So wie Sie auch gesagt haben, manche Menschen sind sehr eng. Das wird sich jetzt durch die Pandemie nicht so stark verändert haben, aber alles, was sozusagen darüber hinausgeht, Bekannte, aber möglicherweise auch Personen, die nicht gerne telefonieren, weil sie das so angesprochen haben. Ja, da ist es natürlich schwierig, den Kontakt zu halten.
Sind Frauen jetzt trotzdem, haben die andere Art, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten als Männer? Kann man das beobachten oder ist das sozusagen von der Person und dem Charakter abhängig?
Generell ist das sehr unterschiedlich und ich würde sagen, das ist auch wirklich sehr individuell. Aber man kann schon tendenziell sehen, dass Frauen in der Pandemie, vor allem auch im ersten Lockdown, sich sehr viel mehr auch darum bemüht haben, soziale Beziehungen zu pflegen. Also auch häufiger Kontakt zu Familienmitgliedern aufgenommen haben, auch zu Freundinnen vielleicht nachgefragt haben, wie es denen geht oder so, während Männer sich da ein Stück weit mehr zurückgezogen haben. Die Unterschiede sind nicht so groß, aber ich denke, es ist schon interessant zu sehen, dass sie bestehen und das führt auch dazu, dass manchmal Männer sich stärker isoliert fühlen.
Es heißt ja auch immer, die Hitzeopfer bei den großen Hitzewellen sind sehr häufig alleinstehende Männer in ihren späten 60ern. Das sind die meisten Hitzetote, die dann offen dehydriert aufgefunden werden. Und das zeugt ja auch davon, dass sozusagen diese sozialen Netzwerke, wenn man jenseits des Berufs ist, möglicherweise bei Männern nicht so funktionieren oder nicht in dieser Form gepflegt werden, wie das bei Frauen halt manchmal der Fall ist.
Ja, also das spielt sicher auch eine Rolle, warum also ältere Männer eben, so wie Sie sagen, ab 60, 70 teilweise auch eben sozial isoliert sind. Ich fand es aber auch interessant zu sehen, dass im ersten Lockdown zum Beispiel sehr viele heterosexuelle Männer recht aktiv geworden sind, um noch schnell eine Corona-Partnerin zu finden. Also die haben versucht, auf der Ebene nochmal schnell eine Kontaktperson.
Gebundene oder Alleinstehende?
In dem Fall Singles, ja, okay. Die noch schnell versucht haben, jemand zu finden für die Zeit der Pandemie. Das war bei homosexuellen Männern war das nicht vergleichsweise häufig, genauso, also war viel seltener der Fall. Und auch Frauen haben sich jetzt nicht so motiviert gefühlt, jetzt noch dringend schnell einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Also sind wirklich heterosexuelle Männer, die auch da ja quasi nervös geworden sind von der Vorstellung, dass sie da jetzt möglicherweise wochenlang oder monatelang
auf dem Trockenen sitzen.
Ja, auch allein möglicherweise sind, keine Ansprechperson haben und auf dem Weg vielleicht nochmal versuchen, haben, ja, auch soziale Kontakte für sich nochmal zu sichern.
Es gibt ja auch das Phänomen des Corona-Cuffings, also wo man sagt, dass Freunde zusammengezogen sind, um die Zeit miteinander zu verbringen und nicht allein isoliert leben zu müssen. Ist das ein häufiges Phänomen oder ist das eher ein von den Medien hochgejazztes Phänomen gewesen?
Ja, das würde ich so sagen. Also das kommt schon vor, aber ich mag auch den Begriff nicht, weil Cuffing heißt ja jemand quasi fest zu fesseln eigentlich.
Hat oder was von 50 Shades of Grey.
Ja, also das mag ja jeder aufregend finden, wie er möchte, aber in der Realität der Partnerschaftsbeziehungen ist das eher eine Seltenheit. Was ich eher beobachten kann in meiner Befragungsdaten, ist, dass Menschen einfach, weil sie wissen, sie haben jetzt eine gewisse Zeit eh Zeit, um sich auf jemand einzulassen, das einfach auch mal probieren, vielleicht auch ein bisschen die Erwartungen runterschrauben und sagen, okay, das ist jetzt eine Person, mit der kann ich eigentlich eh ganz gut und jetzt schauen wir halt einmal ein paar Wochen oder so. Aber das hat nichts von jemand zu fixieren oder so, sondern ja einfach, ich glaube, eher auf eine entspanntere Art und Weise mal Sachen auf sich zukommen zu lassen oder so.
Die erste Studie haben Sie in Kooperation mit dem weltberühmten Kinsey-Institut gemacht. Die zweite, an der Sie jetzt arbeiten, basiert in Zusammenarbeit mit der Universität von Tokio. Sie sind jetzt natürlich noch in den Anfängen der Auswertung, aber wie unterscheiden sich denn die Österreicher von den Japanern in ihrem Umgang mit dieser Extremsituation?
Also abschließend kann ich das leider noch nicht beantworten. Das wird auch erst unsere Kooperation mit der University of Tokyo zeigen. Aber es ist schon so, dass die Art und Weise, wie natürlich vor der Pandemie eine Gesellschaft gestaltet ist, eine Gesellschaft funktioniert, auch Einfluss darauf hat, wie diese Pandemie dann bewältigt wird, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und Japan zum Beispiel hat einen ganz anderen Umgang mit Sexualität und auch mit Paarbeziehungen, als das in Österreich der Fall ist. Und ich glaube, da wird sehr spannend.
Wie unterscheidet sich das?
Also die Kollegin hat mir zum Beispiel geschildert, dass sie Japanerinnen versucht hat zu vermitteln, dass wir in Österreich oder auch in Deutschland, sehr viel von unserem Wissen aus Bravo bezogen haben oder aus anderen Jugendzeitschriften. Und das fanden die dort ziemlich schockierend, weil es solche Zeitschriften dort nicht gibt. Natürlich gibt es dort Internet und so weiter. Also Jugendliche finden sich schon Quellen, wo sie ihr Wissen her haben. Aber es macht doch einen Unterschied. Und auch sowas wie Sexualpädagogik an Schulen zum Beispiel ist in Japan undenkbar.
Also dennoch verzopft, traditionalisiert, trotz der Modernität auf anderen Gebieten. Es kommt natürlich auch in Japan dazu, dass es einen weitaus beschränkteren Wohnraum gibt und die Bevölkerungsdichte eine wesentlich größere ist. Gibt es da sozusagen auch tragische Eskalationen im Umgang mit der Pandemie?
Also mir wurde berichtet, dass in Japan relativ viele Suizide auch gibt. Das ist sicher, weil Sie das angesprochen haben mit der Wohnsituation, ein Belastungsfaktor, der auch für Österreich relevant ist. Also gerade wenn Menschen zum Beispiel keinen Rückzugsort in ihrer Wohnung haben oder in dem Haushalt, in dem sie leben, kann man sehen, dass die Konflikte steigen, dass wirklich auch die psychosoziale Belastung sehr, sehr hoch ist. Das ist natürlich dann auch ein Unterschied zwischen Österreich und Japan, wie die Wohnverhältnisse sind. Das wird man sich anschauen müssen.
Eine abschließende Frage hätte ich noch an Sie, weil es ja sozusagen die Theorien von diversen Konsumforschern, Soziologen, Psychologen gibt, die sagen, nach dem Ende dieser Pandemie werden die Menschen das ziemlich schnell wieder auszublenden wissen und verdrängen wahrscheinlich auch. Und es wird sehr bald wieder alles in die gewohnten Trampelpfade gehen, was Reisen betrifft, was Konsum betrifft und all diese Dinge. Was glauben Sie denn?
Also ich halte das wirklich auch für verfrüht, solche Prognosen zu machen. Ich möchte nur als Soziologin schon darauf hinweisen, dass soziale Beziehungen schon auch träge sind. Also die Vorstellung, dass man da von heute auf morgen zum Beispiel die Partnerschaft oder Freundschaften ändert oder so, das sind ja gewachsene soziale Netzwerke, bei denen man sehen kann, dass da jetzt systematisch im Verlauf von einem Jahr wirklich auch Spaltungen durch die Bevölkerung gehen, Beziehungen in die Brüche gehen, Freundschaften wirklich auch aktiv beendet werden, weil man sich zum Beispiel über die Pandemiebekämpfung in die Haare kriegt oder so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen so sein wird, wie es davor war.
Es gibt ein neues soziologisches Phänomen, das im Kontext dieser Pandemie, das natürlich schon lange existiert, sind die Verschwörungstheoretiker, die durch Corona natürlich neue Blüten entwickelt haben, von den Impfgegnern bis zu den Bill Gates-Bashern. Also da gibt es ja wirklich ein teilweise beängstigendes, aber auch recht skurriles Spektrum. Sind Sie bei Ihren Online-Befragungen auf Menschen in einer relativen Häufigkeitsdichte gestoßen, die in diese Richtung schlagen?
Also was ich sehr interessant fand, war, dass unter den negativen Auswirkungen der Pandemie, die am häufigsten genannt werden, meine Befragten gesagt haben, die Falschinformation und die Missinformation der Bevölkerung scheint ihnen sehr, sehr groß zu sein. Und wenn man sich das aber durchdenkt, ist das was, da können zwar alle zustimmen, aber sowohl sozusagen die Befürworterinnen der Maßnahmen als auch die Corona-Leugnerinnen finden sich da wieder, weil sozusagen alle sind sich einig, die anderen sind missinformiert. Also das ist zumindest darin, hat man dann wieder was gemeinsam. Genau, ansonsten, ja, ich habe schon auch gefragt, ob Menschen das Gefühl haben, dass sie aufgrund ihrer Haltung zur Pandemie auch diskriminiert werden. Und habe auch gefragt, warum. Und da gibt es sozusagen von beiden Seiten die Wahrnehmung, dass man sozial ausgegrenzt wird aufgrund der eigenen Haltung zur Pandemie. Und das sind sowohl Corona-LeugnerInnen, die sagen, die anderen sind so super streng, das nervt mich wahnsinnig, jetzt bin ich dann immer eingeladen oder so, weil die glauben, ich kümmere mich um nichts. Und die anderen, die sagen, ja, ich bin ausgegrenzt, weil mich lachen alle aus, weil ich möchte nicht im selben Raum wie die anderen Party machen oder so.
Okay. Kann man, weil Sie vorher gesagt haben, die negativen Konsequenzen, gibt es irgendwelche positiven Konsequenzen, die in Ihren Online-Fragebögen auch in einer gewissen relevanten Häufigkeit genannt wurden?
Es ist wirklich sehr interessant, wie häufig auch positive Auswirkungen wahrgenommen werden. Also es entsteht prinzipiell, natürlich gibt es viele Menschen, die belastet sind und ich möchte es gar nicht kleinreden, aber es gibt wirklich auch viele Menschen, denen es eigentlich ganz gut geht, die auch sagen, sie haben Spaß, sie genießen die Zeit. Auch Menschen mit Kindern im Übrigen, weil man oft so das Bild hat, da spielen sich nur die Dramen ab oder so. Zum Beispiel Familien sagen sehr häufig, sie genießen die Zeit, die sie jetzt haben mit ihren Liebsten. Das ist eine dieser positiven Auswirkungen, die wirklich auch häufig genannt wird. Was Menschen am häufigsten auch positiv finden, ist, dass sie quasi gelernt haben, wer wichtige Personen in ihrem Leben sind und die Zeit mit denen zu genießen, aber auch, dass sie mehr Zeit haben nachzudenken, dass sie zum Beispiel im öffentlichen Raum nicht mehr angerempelt werden oder so. Also es gibt schon so eine ganze Reihe irgendwie auch an positiven Effekten. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass gerade bei Jugendlichen ist zum Beispiel die Nummer eins positive Auswirkung, dass man den ganzen Tag Jogginghose tragen kann, dass man sich auch nicht rechtfertigen braucht, wenn man nicht zu Treffen geht, wo man ohnehin nicht hingehen wollte.
Es gibt ja sozusagen im Vorfeld, jetzt nicht im Zusammenhang mit Lisa Eckhardt und so, die Cancel Culture der Jugendlichen, weil ja Jugendforscher auch festgestellt haben, dass die Jugendlichen heute viel öfter zu Hause bleiben, dort chillen, sich das Essen quasi auf Knopfdruck kommen lassen und eine gewisse Bequemlichkeit, was ihre Ausgangsenergie betrifft, entwickelt haben. Das wird sich möglicherweise jetzt dann ändern, ne? Wenn die Menschen durchgeimpft sind, werden die wahrscheinlich von einem großen Nachholbedarf getrieben sein.
Kann sein. Oder man hat sich's gerade wirklich auch gemütlich gemacht in der Wohnung, schätzt die Gelassenheit und
aber es war jetzt schon zu lang zu gemütlich, glaube ich.
Ja, aber es ist doch interessant, wie viele Leute sich auch darüber freuen, dass sie zum Beispiel auf Körperpflege nicht mehr so viel Wert legen brauchen und so. Also
das heißt, dank Corona vielleicht braucht man sich die Beine nicht rasieren.
Genau, nicht schminken, die Haare nicht schneiden. Nein, aber ich glaube, dass möglicherweise das schon auch ein Hinweis darauf ist, dass manche Sachen vielleicht auch vermisst werden, wenn die Pandemie dann Gott sei Dank irgendwann vorbei ist und man halt dann doch wieder zu den Treffen gehen muss, keinen Grund mehr hat abzusagen, keine Entschuldigung mehr hat, nur zu Hause rumzuliegen am Sofa.
Und wahrscheinlich sehr lang nicht mehr sagen werden, endlich kann man wieder mal eine Zeit lang zu Hause bleiben. Dieser Satz wird dann, glaube ich, eliminiert werden aus dem Sprachgebrauch. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns in der Profilredaktion beide frisch getestet für unsere Hörer besucht haben. Wir freuen uns sehr auf die detaillierte Auswertung der Studie und hoffen natürlich sehr, dass Sie uns wieder das Jus Primae Noctis, also den Exklusivitätsanspruch, gönnen werden und freuen uns darüber, berichten zu können. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sie hörten Angelika Hager im Gespräch mit der Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller. Unser gesamtes Podcast-Portfolio finden Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.